Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe eine schwierige Aufgabe heute. Zum einen habe ich ein massives Thema zu behandeln, das eigentlich kaum in dem kurzen Zeitraum durchzubringen ist. Ich habe versucht, Ihnen die Möglichkeiten der Bildgebung zur Diagnose, insbesondere der mesenterellen Ischämie, zusammenzufassen und Ihnen einen Überblick zu geben darüber, was wir können und was wir nicht können. Die Ursachen der mesenterellen Ischämie kennen Sie selber wesentlich besser als ich, als Kliniker oder mehr klinisch tätige Ärzte, als die Radiologen. Circa 60% der Ursachen ist durch eine Gefäßokklusion bedingt, zum einen durch Thrombose oder Embolien, zum anderen durch Gefäßabbrüche im Rahmen Darmstrangulationen, wie beispielsweise bei Briden, Volvulus, Intussusceptionen. Ein geringerer Teil, etwa 20-30% der Fälle, wird verursacht im Rahmen der nicht-okklusiven mesenterellen Ischämie, kurz als NOMI bezeichnet, und die venöse Okklusion mit 5-10% der Fällen als dritter Punkt. Kurz die Bildgebung, die uns zur Verfügung steht. Das Abdomen-Leerröntgen, Sonographie, die Multidetektor-CT, insbesondere die CT-Angiographie, die digitale Subtraktionsangiographie, also die interventionelle Radiologie und die MR-Angiographie. Ich möchte versuchen, mit Ihnen jetzt jede einzelne Untersuchungsmodalität durchzugehen und Ihnen noch einmal zu wiederholen oder mitzugeben, was welche Untersuchungsmodalität bieten kann. Das Abdomen leer kennen Sie alle von den Intensivstationen. Sie wissen, man kann freie Luft darstellen, Darmdistensionen darstellen. Ein gasleeres Abdomen kann ein indirekter Hinweis sein, gerade bei Ischämie kann das vorkommen. Flüssigkeitsspiegelbildungen als indirekte Hinweise auf Ileus. Insgesamt, das Abdomen leer ist sehr unspezifisch. Die direkten Hinweise wie verdickte Falten, Schlingendistanzierungen, Thumbprints, das sind diese Einteilungen durch das Darmbandödem, Pneumatosis intestinalis sind erst im Spätstadium. Sie wissen, dass man zur Beurteilung von Spiegelbildung und freier Luft eine zweite Aufnahmeebene braucht. Und da ist gerade beim bettliegenden Patienten schon die erste Limitation, weil die seitliche Aufnahme wesentlich schlechter zu beurteilen ist als eine stehende AP, Abdomenleeraufnahme. Was kann die Sonographie bieten? Sie ist schnell, kostengünstig, wir haben keine Strahlenexposition. Ein wichtiger Faktor, den die Sonographie erfüllen kann oder darstellen kann, ist die Freiflüssigkeit. Schon geringe Mengen, insbesondere perikolisch, können indirekte Hinweise sein auf zum einen ischämische oder entzündliche Veränderung. Zum anderen können wir die großen mesenterellen Gefäße mit der Sonographie darstellen und einsehen, auch die Pfortader, und wir können Flussgeschwindigkeitsmessungen durchführen. Geübte Sonographen, und da komme ich dann später zur Limitation, können auch die Darmwand selbst darstellen, wobei die Auflösung der Darmwand umso besser ist, je hochauflösender natürlich der Schallkopf ist. Wenn Sie einen linearen Schallkopf verwenden und Darmschlingen darstellen, die direkt der Bauchwand anliegen, können Sie aussagekräftige Bilder erzeugen und eine gute Diagnostik machen. Bei bettliegenden Patienten, vor allem dicken Patienten, kommen Sie mit einem linearen Schallkopf oft dann nicht mal durch die Bauchwand durch. Geübte Sonographeure können auch die Peristaltik darstellen und durch indirekte Hinweise wie Pendelperistaltik Zeichen einer Obstruktion finden. Und durch dopplersonografische oder Power-Doppler genannt, kann man auch Rückschlüsse auf die Darmwandvaskularisation finden. Limitationen sind zum einen, Sie kennen das, der typische Befund, eingeschränkte Beurteilbarkeit durch Darmblasüberlagerung. Das ist beim kranken Patienten leider oft der Fall. Insbesondere die peripheren Splanchnicus-Gefäße sind in der Sonographie nicht einsehbar. Mit viel Liebe und Übung, Abgangsbereiche der Mesenterica supra und Thrombus ciliacus, und damit ist sozusagen die Sonographie am Ende. Die zweite Limitation ist die Untersucherabhängigkeit. Es ist sehr schwierig, solche Diagnostik zu machen, der fordert viel Erfahrung. Also es gibt Radiologen, die sich besser oder mehr damit beschäftigen, es besser können, und welche, die sozusagen in anderen Bereichen erfahrener sind. Nur ein kurzes Beispiel, sozusagen, das ist mit einem hochauflösenden Schallkopf, und Sie sehen, wie gut sozusagen hier die Darmwand abgrenzbar ist und können eine Darmwandverdickung erkennen. Mit einem Linearschallkopf hier ein kurzes Beispiel einer Power-Doppler-Darstellung einer hypervaskularisierten, ödematös verdickten Darmwand. als Zeichen einer Hyperämie oder auch entzündlich. Und hier auch mit dem Sektorschalkopf dargestellt eine flüssigkeitsdistendierte Dünndarmschlinge mit andeutungsweise verdickten Falten als Zeichen eines beginnenden Subileus. Kurz ein Beispiel, Flussprofil in der Mesenterica superior, massiver, signifikanter Flussanstieg oder Flussbeschleunigung bei einer Stenose. Wie gesagt, mit viel Liebe und Mühe gelingt das immer oder meistens. Die Peripherie des Branchengussgefäße ist nicht einsehbar. Ich komme jetzt zur Königin eigentlich der Diagnostik in der mesenterellen Ischämie, wobei auch sozusagen die CT ihre Einschränkungen hat. Die neuen Geräte mit 64 Zeilen liefern eine sehr schnelle Bildgebung und insbesondere die Technik der mehrphasischen CT, wo zunächst eine arterielle Phase durchgeführt wird, aus der dann eine direkte Rekonstruktion der mit Kontrastmittel gefüllten Arterien durchgeführt werden kann, wird dann als CT-Angiografie bezeichnet und durch sogenannte MIPS, also maximale Intensitätsprojektionen, können die Branchengussgefäße in diesem Optimalfall hier bis in die Peripherie und ihre kleinsten Aufzeigungen dargestellt werden. Die CT liefert sozusagen neben der Arteriendiagnostik natürlich auch im Sinne der konventionellen oder der klassischen Schnittbilddiagnostik eine Bildgebung über den Zustand der Darmwand. Was sind jetzt die Zeichen oder worauf achten wir Radiologen, wenn wir ein CT im Hinblick auf Fragestellungen mesenterelle Ischämie beurteilen? Zum einen, wir beurteilen die Wand. Die Darmwand ist im Normalfall 3 mm dick. Wandverdickungen von 8 bis 9 mm kommen vor, wobei massive Wandverdickungen eher bei venöser Infazierung oder bei entzündlichen Veränderungen zu finden sind. Bei segmentaler Ischämie, beispielsweise bei einem Embolus in einer Segmentarterie des Branchengussgebietes, ist die Wand zunächst ganz dünn. Wir beachten weiter die Dichte der Wand. Je dünkler, also hypodenser, desto eher ist ein Darmwandödem oder ein mukosales Ödem zu finden. Nativ hyperdens ist ein indirektes Zeichen auf das Vorliegen von Einblutungen, beispielsweise petechiale Blutungen bei venöser Infazierung. Und ganz wichtig, und das ist der relevanteste Punkt, ist das Kontrastmittel-Enhancement der Darmwand. Bei der Ischämie erwarten wir im Großen und Ganzen eher ein Minder-Enhancement, wobei meistens nicht der ganze Darm ischämisch ist, sondern nur ein Teil, und da ist sozusagen die Schwierigkeit, zum einen den minder-enhancenden Teil zu identifizieren und ihn mit dem besser-enhancenden Darmschlingen zu vergleichen. Und wir haben ein komplettes Darm-Enhancement fehlen bei einem nekrotischen Darm. Wir können natürlich den Abbruch der Gefäßkontrastierung in den Hauptstämmen der Mesenteralgefäße erkennen, wir können Stenosen erkennen. Indirekte Zeichen der CT liefern uns das mesenterelle Ödem, die freie Flüssigkeit, die Pneumatosis intestinalis und die portomesenterelle Luft, wobei die beiden letzten Punkte eigentlich Spätzeichen sind für irreversible Darmnekrosen. Zur Pneumatosis gibt es noch einen kleinen Trick. Sozusagen, es ist beschrieben, dass bei Ischämien eher bandförmige Pneumatosis zu finden ist, während so kugelige oder lokalisierte Pneumatosis auch andere Ursache haben kann. Also kann halt idiopathisch sein oder im Rahmen entzündlicher Darmwandveränderungen. Also bei Ischämie suchen wir immer nach linearen oder bandförmigen Zeichen einer Pneumatosis intestinalis. Zu den Gefäßokklusionen. Prinzipiell liefert die CTA eine sehr hohe Spezifität. Die Sensitivitäten sind jedoch kontrovers diskutiert. Im Wesentlichen kann man es zusammenfassen, je zentraler die Gefäßveränderung, desto besser können wir sie sehen. Wir sind nicht in der Lage, auch mit den hochauflösenden Multidetektor-CT-Geräten den siebten Segmentast von der Arteria jejunalis zu detektieren und das genau abzugrenzen. Müssen uns insbesondere bei der nicht obstruktiven mesenterellen Ischämie eher auf die indirekten Zeichen verlassen. Zur Technik kurz, wir brauchen natürlich sehr dünne Schichten, um diese gut beurteilbaren Bilder darzustellen. Die Kollimation ist die detektorschichtige 0,6 mm und die Rekonstruktionen der Schichten dann von 0,75 mm mit einem Überlappungsintervall von 5 0,5 mm. Das einzige direkte Zeichen, und das spricht auch sozusagen die Literatur hier, ist das fehlende Kontrastmittel-Enhancement der Darmwand. Und hier sind eben Sensitivitäten von 90% und Spezifitäten von 100% beschrieben. Allerdings, und das ist wieder die Limitation, wie vorher schon erwähnt, im Spiral-ICD oft schwierig zu entdecken. Ein paar Beispiele jetzt, und zwar ein Patient mit einem Dünndarm-Volvus 3 Tage nach subtotaler Kolektomie. Sie kennen hier diskret verdickte Darmwand, steifige Verdichtungen im mesenterellen Fettgewebe, Spiegelbildungen. Noch einmal freie Flüssigkeit als indirekter Hinweis und hier wieder verdickte Darmwand. Wenn Sie sich die Ursache anschauen auf dieser Movie-Sequenz, beobachten Sie bitte hier die Gefäße in der Mesenterialwurzel, wie die sich so um den Kreis drehen. Und das wird als sogenanntes Whirlpool-Zeichen oder Whirlpool-Sign bezeichnet. Und immer wenn wir so etwas sehen, haben wir einen Hinweis auf das Vorliegen des Volvulus und das ist sozusagen auch ein chirurgisch verifizierter Volvulus im Bereich der Mesenterialwurzel mit einer großflächigen Ischämie, wobei der Schaden in dem Fall reversibel war. Ein anderes Beispiel jetzt einer obstruktiven Ischämie, ein Bridenilius, Sie erkennen hier schon deutlich distendierte Darmschlingen, eine verdickte Wand, hier kleine Luftbläschen im Darm. Das ist auch ein indirektes Zeichen für eine Obstruktion, wird als Small Bowel Fitzes Sign bezeichnet, weil im Dünndarm normalerweise keine Luftbläschen zu finden sind. Die Aorta und die mesenterellen Gefäße sind regelrecht kontrastiert. Hier noch einmal sozusagen ein Stückchen weiter nach unten gefahren, wieder mit pathologischen Spiegelbildungen und hier in einer massiven Imbibierung des mesenterellen Fettgewebes. Also das sollte so schwarz sein wie hier in der Mitte. Nochmal herausvergrößert. Und Sie erkennen auch hier, dass sozusagen die Darmwand ödematös verdickt ist. Die Bride selbst kann nicht direkt dargestellt werden, sondern wir können nur unterscheiden zwischen prästenotisch erweiterten Darm, wie wir das hier erkennen können, und poststenotisch kollabierten Darm. Also die Chirurgen bezeichnen das immer wieder als Händeldarm, weil das so ein ganz dünn zusammengefallener Darm ist. Und wenn sozusagen so ein Kalibersprung vorhanden ist, liefert uns das den Hinweis, sozusagen, dass man ungefähr die Lokalisation der Obstruktion erkennen kann. Die mesenterelle Embolie, wie gesagt, je zentraler der Embolus ist, desto besser sind wir. In dem Fall war das eine Patientin mit Bauchschmerzen, hier ist ein Nebenbefund einer massiven fettgefüllten Bauchwandhernie und Sie erkennen hier in der kontrastmittelgefüllten Aorta diese Aussparung hier, eine nicht verkalkte atherosklerotische Plaquebildung. Und diese Plaquebildung dürfte offenbar gestreut haben. Ein bisschen weiter nach unten, massiv distendierte Darmschlingen, in dem Fall nicht wahnsinnig verdickt, Spiegelbildungen, wieder diskrete Verdichtungen im mesenterellen Fettgewebe. Und wenn Sie genau schauen, die Aorta vena cava inferior, ein Mesenterialast und daneben der zweite. Und herausvergrößert, hier die Kontrastmittelaussparung drinnen. Darunter noch einmal sozusagen der Vergleich jetzt auch sozusagen des fehlenden Kontrastmittelenhancements mit der Darmwand. Auf der rechten Seite der ischämische Darm, auf der linken Seite der noch durchblutete Darm. Anderes Beispiel einer venösen Okklusion. Sie erkennen hier eine Patientin mit unklaren abdominellen Beschwerden, eine Thrombose der Vena mesenterica inferior im Rahmen des ersten CTs. Hier ist die Thrombose noch einmal. Die Mesenteralarterien sind gut durchblutet, die Aorta ebenfalls. Ein unauffälliger Darm. 4 Tage später, klinische Verschlechterung. Und in der CT zeigt sich hier im linken Mittelbauch eine massive Darmwandverdickung mit hier diskret herausvergrößert hyperintensen punktförmigen Veränderungen, die in diesen petechialen Blutungen bei einer venösen Infazierung entsprechen. Und Sie erkennen hier sozusagen, dass das eine ausgeprägte Thrombose war mit Beteiligung der Pfortader sowie des venösen Confluences mit der Vena lienalis. Die Angiografie. Im Wesentlichen die beste Möglichkeit, Gefäße darzustellen, allerdings ein invasives Verfahren mit entsprechenden Komplikationen. Sie ermöglicht eine selektive Darstellung der Splanchnicus-Gefäße, eine Beobachtung der Kontrastmitteldynamik, eben auch zum eine Darstellung des venösen Abstromes. Sie ermöglicht die Darstellung von Kollateralgefäßen, was gerade bei den chronischen mesenterellen Ischämien eine Rolle spielt. Und natürlich besteht, wenn man schon einen Draht drin hat, die Möglichkeit zur Intervention Angioplastie, Stent. Die Angiografie war lange Zeit der Goldstandard und wurde aber zur reinen Diagnostik von der Multidetektor-CTA eigentlich weitgehend ersetzt. Intervention wird heutzutage nur mehr durchgeführt, wenn wirklich eine Therapieoption besteht, wobei das meistens bei chronisch mesenterieller Ischämie der Fall ist. Die Angiografie stellt sich jetzt die Frage, es gibt eine Arbeit von Herrn Kremer aus dem Jahr 2003, der sagt, die Angiografie ist die einzige Methode, um wirklich die nicht obstruktive mesenterielle Ischämie darstellen zu können. Und zwar ist durch die Angiografie die Darstellung dieser Vasospasmen der mesenterellen Gefäße möglich, wobei das Faktum erst diagnostisch beweisend ist, wenn die Vasodilatation nach intraarterieller Papaverin Applikation sich zurückbildet. Im Wesentlichen, glaube ich, ist das weitgehend überholt. Es wird bei uns im Haus nicht durchgeführt. Argumentiert auch dadurch, dass sozusagen, selbst wenn man durch die intraarterielle Papaverininfusion dem Patienten geholfen hat, man trotzdem eine Computertomographie durchführen muss, um trotzdem eventuell entstandene Nekrosen oder Darmwandveränderungen auszuschließen oder zu bestätigen. So schaut sozusagen jetzt eine Angiografie bei einer nicht obstruktiven mesenterellen Ischämie aus. Sie erkennen hier im Bereich des Planchenibusgebietes massive Kalibersprünge und so einen perlenschnurartigen Aspekt vermitteln. Auch hier sozusagen im Bereich des linksseitigen Aufzeigungssystems, wo man hier wieder diese perlenschnurartigen Veränderungen findet. Das Problem, das die Computertomographie hat, und das spricht jetzt auch sozusagen auf die angesprochene diagnostische Lücke, dass unsere Findings immer erst dann auftreten, wenn schon manifeste Veränderungen an der Darmwand geschehen sind. In diesem Fall war das eine Patientin, die massive hochgradige Stenosen im Abgangsbereich des Planchenbusgefäßes gehabt hat und komplett dekompensiert ist, mit massiver Darmdistension, fehlenden Kontrastmittel-Enhancement der Darmwand. Hier noch einmal herausgezoomt, sozusagen die hochgradige Abgangsstenose. Das ist dieselbe Patientin, die schon auch einen Perfusionsausfall im Bereich der Leber gehabt hat. Und jetzt komme ich sozusagen zur Schockleber, die eigentlich schwierig zu behandeln ist. Es gibt keine radiologischen Zeichen für die Früherkennung einer Schockleber. Wir können Veränderungen an der Leber erst darstellen, wenn sich Nekroseareale demarkiert haben im Sinne eines irreversiblen Defektes. Und es gibt eben keine nachweisbaren Parenchymveränderungen im Frühstadium einer Schockleber. Die Sonographie spielt hier nur tendenziell eine Rolle, weil sie zur Diagnostik einer Pfortaderthrombose verwendet werden kann und bei den Transplantatlebern zum Follow-up für die Perfusion bei Arteria hepatica eingesetzt wird. Nochmal hier herausvergrößert sozusagen dieses hypotense Perfusions- oder also dieser Nekrose-Defekt. Irgendwie fehlen mir immer Bilder, Entschuldigung. Entschuldigung, bitte. Ich muss mich herzlich entschuldigen, es gibt irgendwie offenbar einen Defekt, dass mir die Hälfte meines Vortrages abhanden gekommen ist. Im Wesentlichen, von den Bildern, die ich Ihnen zeigen wollte, habe ich alles mitgebracht, um kurz zusammenzufassen. Bei akuter mesenterieller ist, oder machen wir noch kurz die Magnetresonanz. Die Magnetresonanz, kommt noch was?
Ja, ja.
Ha. Entschuldigung, bitte nochmal. MR-Angiografie. Im Wesentlichen, es ist möglich, die Festdiagnostik mit dem MR zu machen. Die MR-Angiografie hat den Vorteil einer höheren Kontrastauflösung als die Computertomographie, allerdings einer wesentlich schlechteren Ortsauflösung als die CT. Daher ist die Beurteilung der eher periphereren Gefäße suboptimal mit der Magnetresonanz. Vorteil ist, wir verwenden keinerlei ionisierende Strahlung. Nachteil ist, es ist eine wesentlich längere Untersuchungsdauer. Also ein typischer Scan dauert in etwa 30 Minuten. Für Intensivpatienten ist es insbesondere schwierig, weil generell die Lagerungsvoraussetzungen schwieriger sind und der Patient auch keine Atemkooperation bieten kann in den meisten Fällen, was eben für eine gute Bildgebung bei der Magnetresonanz wichtig ist. Daher wird, wenn die MR-Angiografie eingesetzt wird, sie eher für eine elektive Bildgebung im Rahmen der chronischen mesenteriellen Ischämie, eben zur Darstellung von Abgangsstenosen von Truncus celiacus und Arteria mesenterica superior, eingesetzt. Das ist für Sie relevant und es sozusagen soll auch jetzt widerspiegeln unsere derzeitigen Sicherheitsstandards. Kollegen, die nicht mit dem MR vertraut sind, vergessen immer wieder die Stärke des Magnetfeldes. Und wir haben jetzt im AKH in letzter Zeit immer wieder Zwischenfälle gehabt, wo zum einen Sauerstoffflaschen, Monitore, sämtliche metallhältigen Geräte in die Röhre hineingesogen worden sind. Das geht mit einer affenartigen Geschwindigkeit, ist gefährlich für den Patienten, für uns und in letzter Sicht auch für das MR-Gerät. Sozusagen nur als direkten Hinweis und auch, soll auch eine Limitation darstellen, dass eben gerade Intensivpatienten mit sehr vielen Geräten angeliefert werden und deswegen die Lagerung besonders schwierig und zeitaufwendig ist. Zusammenfassend, was kann die CTA? Wir sind gut in der Darstellung von Thrombosen und Embolien im Hauptstammbereich bzw. im zentralen Gefäßbereich. Wir können Ursachen erkennen für Strangulationsischämien wie Volvulus, Briden, Intususzeption. Wir können ein fehlendes Kontrastmittelenhancement als Nekrose bezeichnen und wir können die Pneumatosis intestinalis auch als Spätzeichen einer Nekrose erkennen. Es gibt einen Haufen indirekte Zeichen, die nicht jetzt direkt spezifisch sind für die Ischämie, uns aber gerade bei Fällen der nicht obstruktiven mesenterellen Ischämie helfen, diagnostisch wertvolle Informationen zu liefern. Zur Untersuchungsqualität können auch Sie als Zuweiser insbesondere beitragen. Für eine optimale Gefäßkontrastierung zur CTA ist ein guter venöser Zugang notwendig. Ja? Wir brauchen einen Flow von 4 bis 5 ml pro Sekunde, Kontrastmittel im Flow, und zumindest einen Rosavenflon im Optimum im Bereich der Ellenbeuge oder einen Quintenkatheter. Ein liegender ZVK oder Portacut ist nicht ausreichend. Weil da lediglich ein Flow von 2 ml pro Sekunde hineingebracht werden kann. Gut, zusammenfassend, sowohl bei der akut- als auch bei der chronischen Diagnostik der mesenterellen Ischämie ist die Königin die Multidetektor-CT-Angiografie. Die Angiografie bei der NOMI stelle ich zur Diskussion frei. Bei den chronischen Fällen gewinnt die MR-Angiografie elektiv mehr an Bedeutung und die Angiografie lediglich bei Therapieoptionen. Entschuldigung nochmal für die Panne, danke für Ihre Aufmerksamkeit.